Also, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
auch von unserer Seite ist jetzt eine Gelegenheit, kurz was zu uns zu sagen. Und ja, es gibt so viel zu sagen. Und eigentlich haben wir so eine Präsentation mit PowerPoint und alles, was wir euch am Sonntagabend gerne zeigen möchten. Und da fangen wir am Anfang an und enden jetzt, wo wir jetzt sind. Und das alles, da hat man auch den Zusammenhängen und so. Aber heute Abend, dann möchte ich einfach erzählen von dem, was wir nach der Bibelschule gemacht haben, bis hierher. Also, und in der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, da müsste ich erstmal ein Jahr vorher anfangen. Und dann habe ich gedacht, nein, da müsste ich noch ein Jahr vorher anfangen. Aber jetzt bleibe ich einfach bei der Bibelschulzeit. Und da möchte ich was zu unserem Literaturtisch hier hinten sagen. Also für die, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, ich komme aus Nordirland. Claudia ist Deutsche und wir haben uns hier auf der Bibelschule kennengelernt. Also dass wir überhaupt hier sind, das hat Michael Kotschat schuld daran, weil er war unser Klassenlehrer und er hat uns gewählt in der ersten Woche hier auf der Bibelschule. Hat er uns eingesetzt als Klassensprecher. Ich für die Jungs und Claudia für die Mädchen. Da haben wir uns kennengelernt. Wir haben zusammengearbeitet, Sachen geplant für die Schule. Und Michael, danke schön. Ja, da hat uns auch getraut im 99. Also wir waren Klassensprecher hier. Ich war im dritten Jahr Schulsprecher und wir haben uns befreundet. Wie viele von euch haben den Genesis-Turnier von der Bibelschule gesehen? Genesis oder Offenbar, Daniel oder sowas? Ja, gut. Also ich war in die drei Jahre, wo ich hier auf der Bibelschule war, war ich für die Technik zuständig auf die Genesis-Darstellung. Das war von 96 bis 99. Und 99, dann Herbst 99 haben wir absolviert hier von der Bibelschule. In dem Freundesbrief damals stand Amsterdam, Weiterbildung und Fernziel, Mission, sowas ähnliches. Also wir haben unsere Pläne gehabt, ich wollte noch studieren auf Tyndale, theologisches Seminar in Amsterdam. Ich wollte noch meinen Masters machen dort und das wurde akzeptiert und haben dann eine Wohnung gesucht, aber wir haben nichts gefunden. Und Gott hat die Tür zugemacht. Das war ziemlich hart für uns zu der Zeitpunkt, wo wir bereit waren, von Deutschland wegzuziehen. Aber Holland war so in die Mitte zwischen Irland und Deutschland irgendwie. Und dann haben wir gefragt, Gott, was sollen wir jetzt tun? Und haben wir so darüber geredet und gedacht, vielleicht möchte Gott, dass wir doch nach Irland gehen. Und dann haben wir uns geeinigt, dass ich zwei Wochen nach Irland fahre, um einfach zu gucken, ob da Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann ich dort eine Bibelschule besuchen. Also ich habe jetzt die drei Jahre gemacht, aber ich wollte mehr Erfahrung sammeln in Pastorenarbeit und vielleicht ein bisschen mehr in diesem Bereich studieren, Gemeindegründung. Und bin ich für zwei Wochen rübergekommen. Ich sollte da nicht so viel erzählen, Claudi, weil du das nochmal erzählen möchtest aus deiner Sicht. Aber nach einer Woche habe ich einen Platz auf einer Bibelschule gehabt. Ich habe eine Wohnung gefunden um die Ecke von meinen Eltern. Ich habe ein Auto angeboten bekommen. Ich habe einen Lastwagen umsonst hat jemand angeboten, um unsere Sachen aus Deutschland herzubringen. Wir müssten nur die Versicherung besorgen. Und ein paar Tage nachdem dieser Lastwagen angeboten wurde, dann haben wir einen Anruf gekriegt. Derjenige hat gesagt, wir haben gehört, dass ihr Versicherung braucht. Das haben wir schon fertig. Ihr braucht es nur abholen. Und da waren so viele Sachen, wo Gott uns ganz klar wieder nach Irland geführt hat. Und das war gerade in der Zeit, wo noch E-Mail im Gange war. Und ich habe da Fotos gemacht und hingeschickt zu Claudia. Und sie war immer im Staunen jeden Tag über das, wie Gott diese Türen aufgemacht hat. Dann habe ich an die Irish Baptist College, so die irische Baptistenschule, dann noch ein Jahr studiert in Belfast. Als ich dort war, dann kam die Anfrage von der Baptistengemeinde, ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe, ob ich Interesse hätte, dort meine erste Erfahrung im Predigtdienst zu sammeln. Da waren 15 Mitglieder, vielleicht 20, 25, wenn es gut ginge, Gottesdienstbesucher. Und da hat es angefangen. Da habe ich meine erste Erfahrungen gemacht. Im Predigen, auf Deutsch habe ich das hier schon gemacht, aber im Englisch war eine neue Erfahrung für mich. Und diese Gemeinde war in einem Gebiet, wo viel Arbeitslosigkeit war. Es war eine, wie sagt man, so eine steile Erfahrungs-, wie sagt man dem, so Gradlinie. Da musste ich alles machen. Kleine Gemeinde, muss die Kinderarbeit machen, muss die Jugendarbeit machen, muss also sonntags bringst du die Kinderbotschaft, muss morgens und abends predigen, muss jeden Sonntagabend mal leiten und auch eine Kurzbotschaft dabei bringen. Kinderstunde in der Woche, Andacht bei den Jugendlichen, Besuche machen, Evangelisation, Traktaten verteilen. Also wir haben alles gemacht und sehr viel gelernt über Leitung, Teamarbeit, Predigtvorbereitung, Menschen motivieren, auch die Kinderarbeit. Ich habe auch regelmäßig Religionsstunden gemacht in den Schulen. In Irland ist das noch möglich, wenn man Pastor, Prediger ist, dass man auch Gelegenheit kriegt, in den Schulen zu kommen und jede Woche dann eine Unterrichtsstunde zu nehmen. Und dann, ja, da kam der Zeitpunkt, wo wir merkten, es wäre Zeit, dass wir weiterziehen von der Gemeinde. Und wir sind ausgetreten, wussten nicht, was zunächst kommt. Und wir waren bereit, wieder auf einen normalen Beruf zu gehen. Ich habe früher fotografiert und Gestaltungen zu Sachen gemacht und ich war bereit, wieder freischaffen zu gehen. Und dann kam eine Anfrage von einer anderen Gemeinde, die heißt Portadown Baptist Church, also eine Baptistengemeinde, die haben etwa 300 plus Gottesdienstbesucher. Und die Anfrage war dann in 2003, ob wir dahin sehen und ich sollte dort arbeiten als Zweitpastor. Der andere Senior Pastor war schon 20 Jahre da und das habe ich angenommen. Also vom 2003, wann war das jetzt? Im August 2003 war ich dort angestellt, habe dann Hauptverantwortung gehabt für Evangelisation und Jugendarbeit, habe auch fast jeden Sonntag auch gepredigt und andere Sachen gemacht. Und das war unsere Heimat, das ist unsere geistliche Heimat. Claudia hat sich dort auch sehr wohl gefühlt. Das war eine große Sache jetzt für uns, wieder hierher nach Deutschland zu kommen, weil nur ein paar Wochen nachdem wir geheiratet haben, sind wir nach Irland gezogen und das ist alles, was wir zusammen kennen. Und jetzt sind wir wieder in Claudis Heimat und also viele in Irland haben gesagt, ja, zumindest gehst du wieder nach Hause. Die können das gar nicht irgendwie vorstellen, dass Neumünster 10 Stunden mit dem Auto entfernt ist von wo wir jetzt wohnen. Also wie wir jetzt hierher gekommen sind in der KIB und so, ist, also wir haben uns immer noch für Missionen interessiert. Wir waren sehr zufrieden in der Gemeindearbeit, haben das auch gerne gemacht. Aber wir wussten, irgendwann gehen wir wieder in die Mission, irgendwas. Und ganz gezielt, dann haben wir Rundbriefe abgesagt und Missionsliteratur, wir haben die Leute geschrieben und gesagt, bitte schickt uns euer Material nicht mehr. Haben wir uns ganz gezielt auf ein paar Missionsgesellschaften, haben wir die Informationen von diesen geholt. Und die KIB war einer davon. Wir waren dann auf einer Missionskonferenz von Kinderevangelisationsbewegungen in Irland in 2005, Ostern 2005. Wir sind nur für einen Tag dahin gefahren und da wurden wir richtig angesprochen. Wir fühlten, unser Herz wurde warm für die Arbeit von der KIB, aber wir könnten uns gar nicht so vorstellen, vollzeitliche Kindermitarbeiter zu sein. Und wir wussten nicht, wie wir das zusammenkriegen können. Das scheint auf der einen Seite so, dass Gott uns in diese Richtung führt, aber auf der anderen Seite können wir das gar nicht vorstellen. Und Deutschland, dafür haben wir uns auch interessiert. Ich habe vor wann war in Rostock? Vor 2 Jahren im Herbst habe ich dann ein Gemeindegründungsprojekt in Rostock angeschaut, wo da Möglichkeiten gegeben hat. Und kurz danach dann haben wir einen Besuch gekriegt von KIB, von den Leiter in Irland. Und er kam mit einem Brief und Arbeitsbeschreibungen, alles von der europäischen Feldleitung von der KIB. Und ich habe uns dann direkt gefragt, ob wir bereit wären, wieder auf dem Mainland, also auf Europa hinzuziehen und hier die Arbeit unter den Teenager zu leiten für Europa. Also wir sind Leiter für Teens aktiv in Europa. In Englisch heißt es Youth Challenge. Deswegen dieses Plakat draußen hier, wo Youth Challenge draufsteht. Und wir sollten diese Arbeit leiten. Also nicht die KIB in Europa leiten, sondern dieser Zweig von der Arbeit mit Teenies. Wir haben die Teens aktiv, ist die 11- bis 14-Jährige und Youth aktiv, die 15- bis 17-Jährige. Ich werde zu anderem Zeitpunkt mehr über die Arbeit sagen. Ihr könnt uns auch da vorher ansprechen und wir erklären noch einiges dazu. Ich fühle mich überhaupt nicht als Profi jetzt in Jugendarbeiten. Also in dem Sinn, ich habe jetzt viele Erfahrungen gesammelt und wahrscheinlich ihr als Eltern, die Jugendliche haben, wissen wahrscheinlich mehr als ich. Aber wir wissen auch, dass Gott uns hier in diese Arbeit geführt hat, ganz klar. Und das ist eine große Herausforderung und wir sind dankbar, wenn ihr im Gebet an uns denkt. Als die Kai bei uns diese Anfrage gebracht hat, dann war unser Gebet nicht, wir haben nicht gebetet, Herr, zeig uns deine Wille, sondern Herr, gib uns die Gnade, gib uns den Mut, diesen Glaubensschritt zu wagen. Und das hat er auch getan. Und so haben wir unsere Gebetskarten. Die liegen hinten auf dem Tisch draußen. Und hier hinten drauf ist alles erklärt, unsere Hauptziele und wie wir diese Arbeit europaweit leiten und fördern möchten. Und alle Anschriften und Details sind da drauf. Wir haben noch unser Rundbrief, der Cousins Courier. Sieht so aus. Ich glaube, das ist das Letzte, was da liegt. Ich habe noch andere kopiert, muss nur abholen. Die sind nachher da erhältlich. Und wenn ihr diesen Rundbrief weiterhin 4-mal im Jahr erhalten wollt, dann könnt ihr euren Namen da auf der Liste schreiben. Nur kurz zu der Literatur. Was ist die KEB, die Kinderevangelisationsbewegung? Was ist unsere Überzeugung, unser Werk, unser Auftrag, unsere Arbeitsweise? Und so dann, das ist hier, wenn du noch nie von KIB gehört hast, dann ist dieser Heft richtig. Heute Morgen haben wir viel von der Stille Zeit gehört und wie wichtig das ist. Und die KIB möchte Kinder ermutigen, die Bibel jeden Tag zu lesen. Wir haben diese wöchentliche Kinderhauskreise und schon seit vielen Jahren kommen die Kinder dann einmal in der Woche zusammen, aber die Leitung in Amerika hat gesagt, also wir müssen jetzt die Kinder auch ermutigen und helfen, die Bibel jeden Tag zu lesen, dass sie auch eine eigene stille Zeit haben. So haben wir diese Hefte Meine Entdeckerzeit 1 und 2. Es gibt mittlerweile 6 Stück davon. Das sind jeweils 60 Andachten drin. Also auf dem Tisch ist fast alles umsonst, nur diese kosten 2,50 Euro. Könnt ihr einfach auf den Tisch legen. Und dann ist dieser Katalog von der KIB 2007. Und darin enthalten sind biblische Lektionen, Missionsgeschichten, Erzählungen, Vorschulmaterial, Fest im Kirchenjahr, Bastelmaterial, Bibelkurse, CD-ROMs, DVDs, evangelistisches Material. Ist alles dabei. Und wenn ihr Arbeit habt unter Kinder, wo die nicht Deutsch sprechen oder ihr braucht Material einfach auf andere Sprachen, dann ist dieses Heft hier, Tools for the Children's Worker. Und in die Mitte, hier ist all unser Material aufgeführt und hier in den verschiedenen Sprachen. Und dann kann man gucken, wo ein Punkt ist, dann ist das erhältlich und das könnt ihr auch bestellen. Es gibt dann auch gratis Ideen plus Hefte, Material und Themen für die Arbeit unter Kinder. Hier sind auch voller biblische Lektionen drin. Dieses Heft erscheint viermal im Jahr und es sind Probehefte da zum gratis mitnehmen. Und nochmal auf Englisch, das gleiche aus Amerika, Evangelizing Today's Child. Und die sind auch gratis mitzunehmen da auf dem Tisch. Habe ich was vergessen, Lieben? Gut, okay. Danke.
Ja, ich bin sicherlich einer von denjenigen, die hier mit besonders großem Interesse zuhören. Wenn ihr etwas aus eurem Leben und eurer Arbeit erzählt, so zwischendrin habe ich ja immer wieder auch ein E-Mail bekommen, aber ich denke, wird das wahrscheinlich dann noch etwas intensiver und plastischer und anschaulicher sein, wenn ihr das selbst mit vorstellen werdet. Bin ich gespannt darauf. Vielen Dank dafür den Start. Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema Krankheit und Gesundheit in der Bibel beschäftigen. Durchaus ja einem wichtigen Thema. Wir könnten den Eindruck haben, dass die Bibel sich in erster Linie um geistliche Dinge kümmert. Und das ist auch so. Also in der Bibel finden wir in erster Linie Hinweise darüber, wie unsere geistliche Beziehung Gott gegenüber ist. Allerdings ist es so, dass nach der Auskunft dessen, was uns Gott in der Bibel sagt, der Mensch eben nicht so total auseinanderfällt in da ist das Geistliche und da ist das Körperliche und Seelische, sondern das greift ineinander. Und so wird es uns wenig verwundern, dass die Bibel uns auch Auskunft gibt über unseren körperlichen, gesundheitlichen Zustand, eben über Krankheit und Gesundheit. Das ist durchaus ein Thema. Wir müssen sagen, die Bibel ist in dieser Hinsicht ganzheitlich. Es ist nicht nur ein Teil des Menschseins, der herausgenommen wird, sondern alle Bereiche des Menschseins werden in der Bibel angesprochen. Und dazu gehören Krankheit und Gesundheit. Denn die sind ja ganz wesentliche Bestandteile unseres Alltags. Ich weiß nicht, ob ihr da das Sprichwort kennt, das sagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, das ist natürlich jetzt kein biblisches Wort, aber es ist da etwas dran. Also, wir werden das alle kennen, wenn wir uns körperlich schlecht fühlen, wenn wir unter Schmerzen leiden oder mit Fieber im Bett liegen, dann kann das ringsherum noch so schön sein. Wir haben keine richtige Freude daran. Also für mich ist da ein Beispiel, ich glaube, es erzählt von dem Herrn Rockefeller, der in der Anfang des 20. Jahrhunderts einer der reichsten Männer der USA gewesen war. Und wenn ihr seine Geschichte lest, dann war es so, dass er von Jugend auf also darauf hingearbeitet hat, alles eingespart hat, sich sehr viel abverlangt hat und es schließlich auch erreicht hat. Allerdings hat er auf dem Weg dahin seine Gesundheit weitgehend ruiniert, dass er in den letzten Jahren seines Lebens trotz seines Reichtums und Ansehens, was er hatte, nicht viel mehr als Haferschleim essen konnte. Nun, stellt euch einmal vor, ihr könnt euch alles leisten, ihr geht zu großartigen Banketts, das Einzige, was es dann gibt, morgens Haferschleim, mittags Haferschleim, abends Haferschleim. Ja, irgendwie, dann sagt man sich ja, was habe ich denn von all dem, was ich hier erreicht habe? Naja gut, jetzt kann man sagen, ich kann mich dann auch mal an die Sonne legen und andere Dinge tun von dem Geld. Aber irgendwie merken wir, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Krankheit lässt uns generell leiden, wenn wir damit zu tun haben. Und insofern sollte es uns nicht verwundern, dass die Bibel diesen Aspekt mit berücksichtigt. Und zwar auf verschiedener Ebene. Zuerst einmal bin ich die Bibel durchgegangen, und das könnt ihr auch gerne mittun, was sie uns über den Zustand von Krankheit sagt. Und da war ich ganz erstaunt darüber, dass in der Bibel einige Hinweise stehen auf ganz konkrete Krankheiten. Ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen einzeln aufschlagen. Ihr könnt die nachlesen. An einzelnen Stellen werde ich dann die Bibel aufschlagen, sozusagen stellvertretend. Ich werde zwischendurch auch immer wieder in ein Buch blättern, das ist dieses Buch, das habe ich geschrieben zu dem Thema und deshalb denke ich, habe ich dann das Recht, mich ab und zu mal darauf zu berufen, so als Gedankenstütze, nicht, von dem, was ich da aufgeschrieben habe. Nun, zuerst einmal gibt es die spezifische Beschreibung einzelner Krankheiten in der Bibel. Das fängt beispielsweise mit Aussatz an. Im 3. Mose 13 wird dann detailliert beschrieben, wie diese Krankheitssymptome erkennbar sind und wie man mit den Kranken umzugehen hat. Da wird beschrieben, wie man bei Verdacht auf Aussatz, der hervorgerufen wird, wenn Schwellungen auf der Haut entstehen, Hautausschlag entsteht, helle Flecken auf der Haut oder Haaren da sind, wie man dann umgehen muss. Die Menschen müssen isoliert werden, sie dürfen nicht mehr mit den Normalsterblichen zu tun haben, sie müssen draußen vor dem Dorf wohnen, sie dürfen selbstverständlich nicht mehr in den Tempel gehen, später nicht mehr in die Synagoge gehen, sie müssen vorher rufen, unrein, unrein, wenn sich ihnen jemand nähert, also sie waren vollkommen ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Sie können durch einen Eingriff Gottes geheilt werden. Wir sehen das an verschiedenen Beispielen, zum Beispiel der Naaman. Oder wir sehen das auch bei Miriam, die ja von Aussatz betroffen ist und dann durch ein Eingreifen Gottes davon geheilt wird. Also durch übernatürlichen Eingreif Gottes. Wenn das geschah, dann mussten diese Personen vor den Priester kommen und der musste bestätigen, dass die Heilung tatsächlich eingesetzt hat. Und dann durfte dieser Mensch wieder unter den Normalsterblichen weilen. Wir sehen das ja auch, als Jesus die 10 Aussätzigen heilt, da schickt er sie zuerst zu den Priestern, denn die waren nach dem alttestamentlichen Recht dafür zuständig, die Heilung auch offiziell festzustellen. Das Krankheitsbild lässt sich heute nicht ganz genau zuordnen, um was es sich handelt. Es könnten mehrere Krankheiten davon betroffen sein, eben zum Teil das, was wir als Lepra kennen, könnte damit zu tun haben. Wir wissen das nicht hundertprozentig, auf jeden Fall eine schlimme Erkrankung und eine, die man zum damaligen Zeitpunkt nicht heilen konnte. Dann gibt es da in dem Alten Testament insbesondere erwähnt die Auszehrung. Wir wissen nicht hundertprozentig, was damit ganz genau gemeint ist. Wenn wir die Beschreibungen lesen, dann ist es ein sukzessiver Verfall der Lebenskräfte, der relativ schnell voranschreiten kann. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Form von Tuberkulose, die man ja früher auch als Schwindsucht bezeichnet hat, wo ebenfalls Kräfte der Menschen abnehmen, es ist eine Lungenerkrankung und man schließlich daran auch stirbt. Dann werden im Alten und Neuen Testament auch verschiedene psychische Erkrankungen genannt. Und natürlich müssen wir die wiederum abgrenzen zu den Phänomenen, die als Besessenheit beschrieben werden. Das ist etwas anderes. Psychische Phänomene, psychische Erkrankungen hängen mit einer Erkrankung der Seele zusammen, eben griechisch gesehen der Psyche. Besessenheit hingegen hängt mit dem geistlichen Zustand des Menschen zusammen, ist also auf dämonische Belastungen zurückzuführen. Die Bibel kennt beides. Also dass Menschen unter großer psychischer Belastung ohne okkulten Einfluss darunter leiden. Also typisches Beispiel haben wir im 1. Könige Kapitel 17 und 18. Da ist Elia, nachdem er auf dem Berg Karmel gewesen war und dann die Königin Isabel ihm droht, ihn töten zu lassen, dass er dann in die Einöde flieht und sich dann nur noch auf den Boden wirft und sagt, am besten wäre, ich würde hier sterben. Und keiner ist mehr übrig geblieben. Hier würden wir sagen, typische Anzeichen von Erschöpfungsdepression. Also hier scheint es so, der ist vollkommen ausgepowert, der hat hier gerade großartige Sachen erlebt und jetzt kommt bei ihm nur noch der Funke des Auslösers, das ist eben diese Drohung, und dann bricht er total zusammen. Und die Reaktion Gottes darauf ist dann ja auch, dass er ihn erstmal ausruhen lässt, ihm Essen gibt und dann, dass er dann Gott begegnet. Hier typischer Fall von psychischer Erkrankung, könnten wir sagen. Eben Depression ist ja eher etwas, was die Seele betrifft, ausgelöst auch durch körperliche Belastung, hier bei ihm. Ein Beispiel. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Personen, die wir heute möglicherweise in einer psychiatrischen Klinik antreffen würden, die aber eigentlich nicht psychisch krank sind, sondern die besessen sind. Davon redet die Bibel auch. Da haben wir im Neuen Testament einige Beispiele davon, wo Jesus diesen Besessenen begegnet. Ich werde das jetzt nicht lange ausführen, weil wahrscheinlich im Laufe der Freizeit werde ich noch einen ganzen Abend dem widmen, wo sind Unterschiede zwischen psychischer Erkrankung und zwischen Besessenheit, wie gehen wir mit dem einen, wie gehen wir mit dem anderen um, zumindest ansatzweise. Also deshalb will ich das hier nicht ausführlich besprechen. Wir haben dann verschiedene Formen von Blindheit, die wir in der Bibel beschrieben finden. Einerseits bei Johannes 9, Vers 1, da ist ja der Blindgeborene und dann fragen sie eben, wer ist schuld? Nicht? Also da haben wir ja der wird schon in die Blindheit geboren, dann ist ja die Frage, wer ist schuld? Eben er oder seine Eltern. Also scheinbar hier Blindheit, die von Geburt an da ist. Wir finden auch die Blindheit, die im Alter zunehmend erworben wird. 1. Mose 27, Vers 1, beispielsweise bei Isaak. Isaak, sein Sohn Jakob, da kennen wir ja die Geschichte, er kommt ja mit seinem Erstgeburtsrecht, das nun einzufordern und der Vater kann nicht gut sehen, er kennt den Sohn nicht. Hier eine Erkrankung aufgrund von Alter. Dann haben wir auch noch eine, die durch Gewalt hervorgerufen wird. Zum Beispiel Richter 16, Vers 21. Wir finden dann Personen, die geblendet werden, also als Kriegsverbrecher beispielsweise. Nun, neben der Blindheit finden wir dann den Blutfluss. Also wenn eine Frau außerhalb ihrer normalen Periode Blutfluss hat, dann wird das eben als solche besondere Krankheit benannt, die jetzt rein von dem körperlichen Eingriff ja nicht so tiefgreifend war, aber der schlimmste dieses Blutflusses war die soziale Isolierung. Wir lesen das ja da, wo Jesus der Frau begegnet, die über Jahre hinweg unter Blutfluss litt und wo dann steht, dass sie all ihr Geld an die Ärzte gewandt hatte und überall Heilung suchte und niemand konnte ihr helfen. Denn die Folge war nach dem Alten Testament, können wir deutlich dort lesen, eine Frau, die den Blutfluss in außergewöhnlicher Zeit hat, gilt immer als unrein. Alles, worauf sie sich setzt, gilt als unrein. Jeder, der sich dann hinterher auf das Sofa setzt, wo sie gesessen hat, gilt auch als unrein. Jeder, der sie berührt, gilt als unrein. Sie darf nicht mehr einen Tempel besuchen, sie darf keine Synagoge mehr besuchen. Das heißt, generell war diese Frau aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das war die schlimmste Strafe, die schlimmste Auswirkung dieses Blutflusses, wie wir in der Bibel beschrieben finden. Dann haben wir, also das ist in Markus 5 beispielsweise Vers 25 und folgende beschrieben und im Alten Testament im 3. Mose 15 Vers 25 und folgende. Dann haben wir Brandwunden, die als Krankheit beschrieben werden, Eiter, der durch Wunden hervorgerufen wird, Missbildungen. Es wird dann beispielsweise darauf hingewiesen, dass Priester, also das heißt Männer aus dem Stamm Levi, die eigentlich Priester sein könnten, wenn sie unter Missbildungen leiden, nicht Priester werden können. Es wird dann sogar noch auf Tiere übertragen und gesagt, Tiere, die unter Missbildungen leiden, dürfen auch nicht im Tempel geopfert werden, also weil sie fehlerhaft sind. Wird dann gesagt. Und Gott hier diesen vollkommenen Anspruch hat. Das finden wir im Alten Testament. Es werden fiebrige Erkrankungen erwähnt. Lukas erwähnt in Lukas 4, Vers 38, als er die Krankheit der Schwiegermutter des Petrus beschreibt. Da nimmt er sogar ein Fachwort, ein medizinisches Fachwort seiner Zeit, das eine besondere Art von Fieber, hier ein besonders hohes, plötzlich auftretendes Fieber beschreibt. Also auch da eine detailliertere Beschreibung von Erkrankungen. Geschwüre aller Art werden beschrieben in der Bibel. Lepra wird beschrieben dabei, Ausschlag an Kopf und Bart in 3. Mose 13 oder auch Herzerkrankungen. Dann finden wir, ich habe ja gesagt, psychische, auch psychosomatische Erkrankungen in der Bibel erwähnt. Es wird unter anderem auch als Krankheit die Kahlheit erwähnt. Also ihr kennt das ja so mit dem Propheten, der dann kahl ist und die Jungen dann hinter ihm herrufen und so. Wobei ich empfinde das eigentlich gar nicht so als Krankheit. Aber es gibt Leute, die sagen, dass das nun krankhaft wäre. Ja, ich meine insbesondere wahrscheinlich auch diejenigen, die dann hinterher die Gegenmittel vertreiben wollen. Also das ist ja in der Medizin häufiger so, wenn ich etwas Gutes zu verkaufen habe, meinetwegen, wenn ich jetzt ein Patentrezept habe für Haarverpflanzungen, dann muss ich natürlich die Leute erstmal dazu kriegen, dass sie es auch machen. Und das geht am besten dazu, indem ich ihnen sage, du bist krank, wenn deine Haare fehlen auf dem Kopf. Auf jeden Fall, das wird auch erwähnt, wenn wir das dazu nehmen. Knochenbrüche werden erwähnt durch Unfälle, bei Hinrichtungen, so wie bei Jesus ja, dass ihm die Knochen gebrochen werden sollen, wie auch andere. Es wird dann auch gesagt, dass jemand, der Brüche hat, die schlecht verheilt sind, auch das ist dann ja zur Verkrüppelung disqualifiziert, zum Priesterdienst. Krätze wird erwähnt, dann werden Lahme erwähnt, wiederum durch Unfälle, Verstümmelungen und beim Kriegszügen und ähnlichem mehr. Lähmungen aller Art. Dann finden wir den Mondsüchtigen, Matthäus 17, Vers 15. Wir wissen nicht hundertprozentig, um was es geht, ob es hier eine Art von Schlafwandeln geht oder ob es um eine Art von Epilepsie geht, weil der hier sich auch niederwirft, manchmal ins Feuer, manchmal ins Wasser. Auf jeden Fall sehen wir, dass das, was als äußeres Phänomen auftritt, verursacht wird durch Besessenheit. Bei dem ist das äußere Phänomen, der wirft sich ins Wasser und ins Feuer, der ist mondsüchtig, aber das, was dahinter steht, Jesus erkennt das ja, ist bei ihm Besessenheit. Und dann wird der Dämon ausgetrieben und auch die äußerliche Krankheit ist weg. Dann finden wir auch die Pest, die beschrieben wird als verheerende Strafe Gottes, so in 3. Mose 26, Vers 25 oder 5. Mose 28. Die Ruhr wird erwähnt als schmerzhafte Verdauungssystemerkrankung, an mehreren Stellen. Sonnenstiche werden erwähnt im Psalm 121, Vers 6. Stummheit wird erwähnt, manchmal auch im Zusammenhang mit Besessenheit. Taubheit, Wahnsinnige, also so Verrückte beispielsweise. Denken wir daran, dass David ja den Wahnsinn simuliert, indem er, als er dort vor den König geführt wird, in 1. Samuel 21, Vers 14 und folgende, also er lässt dann den Speichel in sein Bad fließen und schreit dann da herum, und schließlich wird er nur deshalb nicht gefangen genommen und gefangen gesetzt, weil man ihn einfach für wahnsinnig hält. Und hinterher war das ja nur ein Kriegstrick sozusagen, weil er ja, ihr kennt das ja, er war ja von Saul verfolgt, wusste nicht mehr, wohin er ging, und hat sich dann eben an die Feinde Israels gewandt. Dann haben wir auch verschiedene Formen von Lähmungen, Verletzungen, Wurmerkrankungen, an denen zum Beispiel Herodes, Apostelgeschichte 12, Vers 23, leidet. Also, generell möchte ich ja nicht die Bibel heranziehen als medizinisches Handbuch. Also wenn wir ein Handbuch haben von der umfassenden Beschreibung aller Krankheiten, die es heute gibt, da ist die Bibel ungeeignet. Das, was ich jetzt sagen will durch diese Auflistung, ist, die Bibel beschäftigt sich auch mit dem körperlichen Wohlergehen von uns Menschen. Und sie beschreibt das nicht nur pauschal, also wenn du krank bist, mach das und das, sondern sie geht auch auf Details ein, weil Gott sich ganzheitlich um uns kümmert und um uns sorgt. Ich möchte sogar sagen, dass in der Bibel die Medizin positiv gewertet wird. Häufig wird Medizin in einem neutralen oder positiven Zusammenhang genannt. So wird beispielsweise in 1. Mose 50, Vers 2 die Heilkunst der Ägypter vorbildlich genannt. Römische und griechische Medizin finden wir unter anderem in den Evangelien genannt. Wir finden auch indirekte Hinweise, dass es in Israel Menschen gegeben hat, die nicht vollzeitig als Ärzte, aber nebenher als Heilkundige arbeiteten, und dass man denen auch Geld zahlte dafür. So beispielsweise meine ich, dass wir einen Hinweis haben im 2. Mose 21, Vers 19. 2. Mose 21, Vers 19. Das will ich gerade einmal aufschlagen. 2. Mose 21, Vers 19. Ja, ich fange vielleicht in Vers 18 an, damit der Zusammenhang klar ist. Wenn Männer miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit einer Faust, dass er nicht stirbt, sondern eben zu Bett liegen muss und wird aufkommen und ausgehen kann an seinen Stock, so soll der, der ihn schlug, nicht bestraft werden. Er soll ihm aber bezahlen, was er versäumt hat, und das Arztgeld geben. Also so indirekt wird uns hier hingewiesen, aha, scheinbar war es in Israel auch üblich, dass jemand für seine Krankenpflegeleistung bezahlt worden ist. Und hier eben einer, der ist im Handgemenge dort verletzt worden und der muss hinterher wieder gepflegt werden. Wir würden sagen, hier einmal Verdienstausfall bezahlt, ganz modern, nicht? Und dann eben auch die Krankenpflegekosten dafür. Schmerzensgeld finden wir hier nicht direkt, aber an anderen Stellen wird uns auch etwas Ähnliches erwähnt. Da wird ja gesagt, wenn einer dieses und jenes zu erleiden hat, dann muss ihm diese oder jene Summe erstattet werden. Aber hier jedenfalls, wir finden im Alten Testament eine Bezahlung dafür. Wir finden auch verschiedene medizinische Berufe in Israel erwähnt. Am bekanntesten ist uns wahrscheinlich sind die Hebammen. Die Hebammen werden ja beispielsweise von Israel erwähnt, was in Ägypten ist. Da wird ja gesagt, die Hebammen sollten die Knaben, die dann geboren werden, die Jungen, sollten sie töten. Die tun das ja schließlich nicht, sondern helfen mit, auch diese Kinder zu verstecken. Wir finden auch, dass hinterher die Hebammen mit ausgezogen sind, werden sie noch speziell mal erwähnt, aus Ägypten. Also hier Hebammen werden dort speziell erwähnt. Darüber hinaus haben wir den Lukas als Begleiter des Paulus, von dem im Kolosser 4, Vers 14 auch sein Beruf erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob euch das bisher aufgefallen ist. Also Kolosser 4, Vers 14 in der Grußliste sozusagen. Da wird nämlich erwähnt, es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Und dieser Lukas, das können wir vergleichen mit der Apostelgeschichte, da sind häufige Wir-Berichte, also die im Plural reden, dass der Autor sich mit einbezieht, und können das dann vergleichen mit den Zeitpunkten, wo dieser Lukas in den Grüßen des Paulus erwähnt wird. Und dann sehen wir, dieser Lukas, der Arzt, ist Verfasser des Lukas-Evangeliums und Verfasser der Apostelgeschichte. Und wir können das auch noch bestätigen daran, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass er in der Beschreibung von Krankheiten, zum Beispiel bei der Fieber der Schwiegermutter des Petrus, benutzt er medizinische Fachbegriffe. Also auch das deutet eher darauf hin, dass er natürlich gemessen an dem Wissen seiner Zeit als Arzt praktizierte, bevor er dann mit Paulus als Missionar durch die Gegend zog. Also auch hier, Hebammen, Ärzte werden als positive Personen erwähnt. So auch die Salbenbereiter in 1. Mose 50, Vers 2 bis hin zur Offenbarung werden ebenfalls erwähnt und Jesus sich auch zumindest indirekt als Arzt bezeichnet. Wir lesen das in Matthäus 9, Vers 12. Matthäus 9, Vers 12. Das schlage ich auch gerade noch auf. Matthäus 9, Vers 12 ist ja indirekt dort. Da lesen wir nämlich, als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und das ist ja in dem Zusammenhang, dass ihm vorgeworfen worden ist, er geht zu den Sündern. Und hier sagt er, er vergleicht sich mit einem Arzt. Er sagt, so wie der Arzt zu den Kranken geht, so gehe ich zu den Sündern. Also hier indirekt bezeichnet sich Jesus auch als Arzt, allerdings hier als Arzt nicht nur für körperliche Krankheiten, wir wissen ja, dass er auch Leute geheilt hat, viele sogar, sondern eben auch als Arzt für die geistliche Erkrankung des Menschen, nämlich seine Sünde. Also hier vergleicht sich Jesus mit einem Arzt. Noch deutlicher haben wir diese Aussage in 2. Mose 15, Vers 26. Da steht dann nämlich, ich bin der Herr, dein Arzt. Also hier bezeichnet sich Gott selbst als Arzt. Und zwar in dem höheren Sinne, dass er natürlich über unseren Körper wachen kann, dass nichts passiert, was Gott nicht generell zulässt, auch wenn wir das nicht immer verstehen können. Aber wenn wir lesen, sorgt nicht um den morgigen Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und dann wird ja mit erwähnt, denn es fehlt kein Haar von eurem Haupt, ohne dass Gott es weiß. Das zeigt uns, Gott ist umfassender, auch was unsere körperlichen Verhältnisse angehen. Dann finden wir darüber hinaus auch in der Bibel keine Ablehnung des Gläubigen, Gottgläubigen, der sich an Ärzte wendet. Das wird generell in der Bibel als positive Möglichkeit genannt. In einigen wenigen Fällen, die uns vielleicht zum Bewusstsein kommen dabei, wird eine Ausnahme gemacht. Das geschieht beispielsweise, wo Ahasja sich in seiner Krankheit an ein heidnisches Orakel wendet, statt an Gott. 2. Könige 1, Vers 6. Hier ist das Problem, sind nicht die Ärzte, sondern das Problem ist, dass er sich nicht an Gott wendet. Genauso ist es auch bei Asa, der alle ihm zugänglichen Ärzte konsultiert, statt Heilung und Vergebung bei Gott zu suchen. Das ist in 2. Chroniker 16, Vers 12. Also da geht es auch nicht darum, dass die Ärzte schlecht sind, sondern dass Gott durch die Krankheit den Asa darauf aufmerksam machen will, sende dich zu mir. Und statt sich zu Gott zu wenden, wendet er sich an die Ärzte. Also das Problem sind nicht die Ärzte, sondern das Problem ist, dass er das Reden Gottes nicht erkennt. Dass die Ärzte hier an einer falschen Stelle eingreifen. Und davon sollten wir durchaus lernen. Ärzte sind gut. Aber Ärzte sind nicht gut für alles. Ich meine, im Radikalfall könnte ich jetzt sagen, da kommt einer zu euch und sagt, ich leide so sehr unter meiner Sünde. Ich habe so viel falsch getan. Ja, dann würdest du ihn auch nicht zum Arzt schicken, hoffentlich. Ich meine, manche würden das tun und würden sagen, ja, also der braucht jetzt eine Psychotherapie. Nicht? Der ist also so krank, der meint, halt bildet sich alle Schuld ein. Das ist ja nur ein Schuldgefühl, muss bearbeitet werden. Nein, da sagt die Bibel, Schuld ist da, Schuld muss bekannt werden, dafür brauchen wir aber keinen Arzt. Und genauso ist das hier auch. Wenn Gott durch Krankheit auf Sünde aufmerksam machen will, dann brauchen wir dabei keinen Arzt, sondern sollten uns Gott zuwenden. Also hier Ärzte in der Bibel generell positiv erwähnt. Wir finden dann in Hiob 13, Vers 4 die Rede von den unnützen Ärzten. Aber hier merken wir, das ist auch wiederum der Zusammenhang, weil die Erkrankungen von Hiob ja nicht im eigentlichen Sinn medizinische Probleme waren, sondern eine geistliche Auseinandersetzung. Wir wissen dann ja als Leser, dass hinter den Kulissen die Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Teufel war. Der Hiob wusste das in dem Moment nicht. Und deshalb wandte er sich an die Ärzte und hat festgestellt, die unnützen Ärzte. Er geht von einem zum anderen, keiner kann helfen. Ja, warum? Weil hier eben auch diese geistliche Auseinandersetzung das eigentliche Problem ist. Wir finden sowohl im Alten und Neuen Testament immer wieder darüber hinaus den Hinweis, dass die Ärzte eben nicht alleine heilen können, dass menschliche Medizin alleine nicht genug ist. Wir finden über den, ich habe jetzt genannt, es werden Hebammen erwähnt, es werden Ärzte erwähnt, es wird erwähnt, dass es positiv ist, zu einem Arzt zu gehen, es sei denn, es sind geistliche Probleme, die dahinter stecken. Es werden dann in der Bibel auch mehrere Therapien genannt, die positiv erwähnt werden, die damals angewandt worden sind, die zum Teil noch eine gewisse Relevanz bis heute haben. So finden wir Beispiele von Wunden, die verbunden werden. In Jesaja 1, Vers 6. Wir finden Beine, die geschient werden. Wir finden dann, dass offene Wunden erst einmal mit Alkohol ausgewaschen und desinfiziert und dann mit Öl verschlossen werden. Das ist ja so ein Nebensatz, in dem Jesus das erwähnt beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Da stand ja, er nahm Wein und Öl und hat da die Wunde eben behandelt. Und das war nach dem damaligen Wissensstand, das war die Erste-Hilfe-Apotheke. Nicht? Und prinzipiell macht man das bei solchen Wunden heute auch nicht anders. Nur, dass man nicht unbedingt Wein mitnimmt, sondern dann andere desinfizierende Sprays oder Salben oder sonst irgendwas hat. Aber prinzipiell wäre das hier auch möglich. Also das heißt, wenn ihr mal unterwegs seid, einen Unfall habt und ihr habt gerade nur Wein und Öl dabei, geht das auch. Nun, es werden dann im Alten Testament Salben und Balsam erwähnt. Jeremia 8, Vers 22. Es wird speziell noch eine Augensalbe erwähnt in der Offenbarung. Es wird davon gesprochen, dass pflanzliche Heilmittel eingesetzt worden sind, so zum Beispiel Feigen bei Geschwulsten oder Früchte des Liebesapfels gegen Unfruchtbarkeit. Ob das allerdings hilft, steht da nicht in der Bibel. Ne? Und deshalb, ich möchte das jetzt nicht als Therapie empfehlen, sondern ich will nur sagen, das wird genannt. Also der damalige Stand des Wissens wurde genannt, das wurde praktiziert und Gott ist erstmal nicht dagegen, sondern das können wir durchaus mit benutzen. Es wird dann auch erwähnt, dass beispielsweise Myrrhe vermischt mit Wein zur Schmerzbekämpfung diente in Markus 15, Vers 23, nämlich als Jesus am Kreuz hängt. Da wird ihm ein Schwamm gegeben. Jetzt sagen die Evangelisten, die verschiedenen Evangelien berichten es etwas unterschiedlich. Bei Markus ist es dann eben Myrrhe mit Wein vermischt. Andere schreiben dann von Essig, also möglicherweise war der Wein schon etwas vergoren. Wichtig ist hier auch die Myrrhe, die eben etwas betäubend wirken soll. Also es geht bei den Soldaten nicht darum, dass sie Jesus verspotten wollen, sondern dass sie dann eben seine Schmerzen, überflüssigen Schmerzen nach Möglichkeit etwas lindern wollen. Paulus rät dann Timotheus bei Behandlung seines nicht näher beschriebenen Magenproblems, etwas Wein zu trinken. 1. Timotheus 5, Vers 23. Also scheinbar damalige Therapie bei Magenproblemen natürlich in Maßen Weinkonsum. Gerade in der neueren Zeit, nämlich erst in den letzten 10 Jahren, hat sich ja eine ganz neue Therapie auch bei Magengeschwüren durchgesetzt. Ne? Ich meine, viele von euch werden das wissen. Man hatte ja bis vor 15, 20 Jahren Magengeschwüre in erster Linie auf psychische Faktoren zurückgeführt und hatte dann eben versucht, die Menschen dahingehend zu behandeln, also Stress und all solche Sachen, bis eben ein australischer Mediziner vor noch nicht allzu langer Zeit, ich meine, er hätte sogar vor ein paar Jahren den Nobelpreis dafür bekommen, festgestellt hat, dass ein Bakterium, das sich in der Magenschleimhaut einnistet, wahrscheinlich für einen Großteil von Magengeschwüren verantwortlich ist und möglicherweise sogar welchen, die zu Krebs führen. Und da hat man verschiedene Therapien. Und eine Therapie bis heute ist, dass man versucht dann, diese durch abzutöten, natürlich durch Antibiotika. Man hat dann auch noch einige andere Mittel dazu, weil manchmal zieht er sich eben in die Magenschleimhaut zurück und wird dann nicht angegriffen. So könnte man sagen, ansatzweise tut dann ja Timotheus hier etwas Ähnliches. Nicht? Wenn er jetzt der Alkohol aggressiv genug wäre, könnte der auch Bakterien abtöten. Aber ich vermute, der normale Wein im Mittelmeer mit 7, 8, 9, 10% Alkohol wird wahrscheinlich nicht genügt haben. Aber nun, das war das damals, was man hatte. Wir finden unter anderem auch eine Art von Musiktherapie. Da würden wir heute sagen, das ist ja eine alternative Heilmethode. Ne? Also Musiktherapie finden wir beispielsweise bei Saul. Ne? Ganz typischerweise, da steht, da wo er seine Schwierigkeiten gehabt hat, wir würden ja heute sagen, wahrscheinlich manisch-depressiv, aber hier ausgelöst durch einen bösen Geist. Also da sehen wir äußerlich dieses himmelhochjauchzen, Tode betrübt bei ihm, aber ausgelöst hier okkult. Und das wird scheinbar gemindert, so lesen wir, durch das Harfenspiel von David. Also hier eine Art Musiktherapie, die dort eingreift. Wir finden dann auch verschiedene Formen von Besessenen, die habe ich ja schon erwähnt, die dann Menschen Schaden zufügen. Es wird dann noch im Detail beschrieben. Nun möchte ich zu einem nächsten Teil kommen. Und der soll sich damit beschäftigen, wo denn die Krankheitsursachen liegen, die die Bibel uns nennt. Und bei den Krankheitsursachen möchte ich erst einmal noch darauf hinweisen auf das Menschen- und Weltbild, das die Bibel uns vorstellt. Das Menschen- und Weltbild beruht darauf, ich sage es erstmal negativ, dass der Materialismus falsch ist. Die Welt ist nicht nur die Materie, die wir vor Augen haben. Das sagt die Bibel uns ganz deutlich. Und daran müssen wir, glaube ich, immer wieder festhalten, weil wir heute in unserer modernen Gesellschaft so in einer Spannung sind. Und auf der einen Seite des Extrems sind die Materialisten. Häufig sind das Menschen, die für sich die Naturwissenschaft heranziehen als Legitimation. Nach dem Tod ist alles aus, der Mensch ist nur seine Materie. Gerade die Diskussionen der letzten Jahre haben sich dann konzentriert auf die Hirnforschung. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas mitverfolgt habt. Da gibt es ja Wissenschaftler, die auch allen Ernstes das ganze Menschsein, einschließlich des Glaubens, nur auf hirnphysiologische Prozesse zurückführen. Dann sagen sie, da gibt es zum Beispiel einen Schläfenlappen und in diesem Schläfenlappen, da ist halt so ein neuronales Feuerwerk und deshalb bist du gläubig. Wenn wir diesen Schläfenlappen rausoperieren, dann bist du auch nicht mehr gläubig. Ist interessant, nicht? Also das heißt, du kannst den Glauben durch eine Operation wegmachen. Oder man könnte ja sagen, vielleicht umgekehrt sollten wir dann als Christen uns herausgefordert fühlen, so die zukünftigen Missionsstrategien zu betreiben. Das heißt, wir stellen dann irgendwelche Chirurgen, Neurochirurgen an, die dann eben den Hirnlappen operieren, damit die alle gläubig werden. Oder möglicherweise operieren wir, machen wir einfach ein paar Sensoren hier drauf, nicht? Dann drücken wir auf den Knopf und plötzlich bekommt er eine religiöse Stimulation und oh, ich bin gläubig. Da merken wir natürlich, das greift zu kurz. Damit will ich gar nicht bezweifeln, dass es bestimmte Prozesse gibt im Gehirn, die unser Denken, Empfinden und Fühlen mit beeinflussen. Nur da sieht man das, was an der Oberfläche läuft. Das Warum und Woher wird natürlich nicht beantwortet. Und da sehen wir, das ist ein Problem unserer Gesellschaft, der bloße Materialismus, der alles nur auf materielle Ursachen zurückführt. Auf der anderen Seite gibt es dann die exzessiven Esoteriker. Und bei denen ist alles voller Elfen und Engel. Nicht? Um uns herum. Die gibt es auch im christlichen Bereich, da gibt es auch das eine und wie das andere. Und da ist plötzlich die Materie, das Handfeste, ist gar nicht mehr da. Wir sind schon irgendwie im Himmel. Alles ist nur noch durch die geistliche Brille betrachtet. Aber nicht biblisch-geistlich, sondern wir können sagen, übergeistlich, abgehoben. Das ist dann natürlich auch falsch. Also das geht bis dahin, ich weiß nicht, ob ihr sowas mal erlebt habt, da war ich doch mal mit jemandem zusammen, der hatte dann längere Zeit nicht geschlafen, weil er so im Einsatz gewesen war. Ich glaube, es war bei OM, Operation Mobilisation, und das war früher so richtig aktiv, nicht? Also von morgens bis abends. Und dann war das Team recht bunt gemischt und dann war er ganz müde. Und da war dann jemand, nachdem er das gesagt hatte, da hat er gesagt, du hast den Dämon der Müdigkeit. Der müsste jetzt ausgetrieben werden, dann würde es ihm wieder gut gehen. Und da müssen wir natürlich sagen, das ist ziemlich unsinnig. Dieser junge Mann, der hat einfach bloß mal richtig ausschlafen müssen und dann war alles in Ordnung. Da war mit Dämonen nichts. Und da sollten wir natürlich auch deutlich unterscheiden. Also nicht Materialismus und auf der anderen Seite auch nicht eine Pseudo-Übergeistlichkeit, denn die schadet uns ebenfalls. Also, das Weltbild der Bibel nicht materialistisch, nicht alles vergeistigend, wie das manche Esoteriker und zu biblischen Zeiten die Gnostiker getan haben. Die Gnostiker waren eben die Esoteriker der frühen Christen und die haben ganz ähnliche Ideen, die unter anderem ja in den apokryphen Evangelien wiederzufinden sind, die heute immer wieder zitiert werden. Ihr wisst vielleicht, dass im letzten Jahr wurde ja das Judas-Evangelium neu ausgegraben und gesagt, das Judas-Evangelium, das sei das Eigentliche, das ist so ein gnostisches Evangelium. Oder ihr wisst wahrscheinlich auch von dem Dan Brown und seinen Anhängern, die dann all diese Evangelien hervorzaubern, die mit der Bibel gar nichts zu tun haben, auch mit den Anhängern Jesu nichts zu tun haben, die alle viel, viel später aufgeschrieben worden sind und historisch in keinem Fall glaubwürdig sind. Das sage ich hier nur am Rande, weil das ja nicht mein Hauptthema ist. Also, ich möchte gerne, dass ihr mitarbeitet daran, indem ihr mir jetzt, einen Moment, gleich komme ich zu meiner Aufgabe. Was ich noch sagen wollte, ist Menschenbild. Menschenbild der Bibel, der Mensch besteht aus drei Bereichen, und zwar Körper, Seele und Geist. Ich möchte jetzt nicht eingehen auf die Streitpunkte, die es unter Theologen noch gibt, der Dichotomie und Trichotomie, also gehört Körper und Seele zusammen, ist nur der Geist gesondert. Ich nenne jetzt einmal diese drei, weil wir diese drei Begriffe in der Bibel auch finden. Das heißt, wir haben dann im Neuen Testament einmal Soma oder Sarx, das heißt entweder Fleisch oder Körper, so wird das Materielle bezeichnet. Das, was einmal, wenn wir sterben, in der Erde vergehen wird. Dann finden wir da die Gefühle des Menschen, die als Psyche bezeichnet werden, also Gefühle, Empfindungen des Menschen. Und dann finden wir da den Geist des Menschen, der tot ist, solange der Mensch nicht gläubig ist. Aber wir wissen natürlich, dass der Leib eben auch beseelt ist, dass da irgendetwas drin ist, was Gefühle ausdrückt, was Persönlichkeit ist. Und das wird eben als Psyche bezeichnet. Und nun ist es so, dass nach der Bibel jeder dieser Bereiche krank werden kann. Wenn der krank wird, ist der aber nicht isoliert krank, sondern hat immer Auswirkungen auf die anderen Bereiche des Körpers. Also das heißt, wenn ich körperlich krank bin, weil ich ja nach Gottes Schöpfung eine Ganzheit bin, dann beeinflusst das auch immer meine Seele und meinen Geist. Nun, an einem Beispiel. Wenn ich jetzt dauerhaft unter Rückenschmerzen leide, inwiefern kann dadurch meine Psyche und mein Geist, also das heißt die Verbindung zu Gott, beeinflusst werden? Das war jetzt eine ernste Frage. Ich weiß nicht, vielleicht leidet ja jemand unter euch unter ständigen Schmerzen und könnte dazu etwas sagen. Ihr kennt andere. Ja? Nämlich? Natürlich. Ich habe einige Menschen kennengelernt, die unter chronischen Schmerzen leiden und dann auch mit der Zeit seelisch niedergedrückt sind. Ich werde das nicht los. Immer geht es mir schlecht. Immer die Rückenschmerzen, egal was ich mache. Ich fühle mich schon schlecht bei allem, was ich tue. Und geistlich kann es niederdrücken, weil mit der Zeit dann kommen irgendwann Fragen auf, warum mutet mir Gott das zu? Warum nimmt Gott diese Krankheit nicht weg? Was will er mir dazu sagen? Gibt es Gott überhaupt, der eingreift? Dann hat es plötzlich eine geistliche Komponente. Das heißt, diese körperliche Erkrankung kann vom Teufel benutzt werden, um uns geistlich zu schaden. Und er tut es, weil er unsere Schwächen kennt. Wird er das benutzen. Auf der anderen Seite hat es auch psychische Auswirkungen. Wir kennen dann umgekehrt, psychische Erkrankungen können auch körperliche Symptome hervorrufen und auch geistliche. Also jetzt nehmen wir jemanden, der ist psychisch krank. Was für Auswirkungen kann das körperlich oder geistlich haben? Ja. Ja, genau, das wäre jetzt so ein typisches Phänomen psychischer Erkrankungen, die sich dann auch häufig im Körperlichen niederschlagen. Wir kennen das ja unter dem Begriff Psychosomatik. Dass wir wissen, sehr, sehr viele körperliche Erkrankungen sind mit verursacht durch psychische Probleme, die ein Mensch hat. Und da gibt es verschiedenste Untersuchungen, die das bestätigen. Jetzt, dass man heutzutage davon ausgeht, dass sogar ein Großteil auch der rein körperlichen Symptome von Krankheiten, die man hat, mit stimuliert werden durch psychische Faktoren. Beispielsweise kann man feststellen, dass viele Menschen, die objektiv gesehen Fehlstellungen an der Wirbelsäule haben, also das heißt, die jetzt Schmerzen haben könnten, dass ein Großteil von denen über keine Symptome klagt. Dass Menschen aber, die genau dasselbe, die dieselbe Diagnose haben, unter Schmerzen klagen. Also dass es eben nicht nur das Körperliche ist, sondern dass da scheinbar auch das Psychische mit auslösend ist. Wir kennen das in der Bibel, beispielsweise bei David, nicht? Der ja psychisch total niedergeschlagen ist, sein Sohn, was aus dem Ehebruch mit Bathseba hervorgegangen ist, soll sterben, das wird ihm durch Nathan angekündigt. Und dann lesen wir in dem Psalm, alle meine Gebeine verdorren in mir und nichts ist mehr heil. Und das ist ja nicht wirklich so, dass der zusammengeschlagen worden ist von Nathan, sondern das ist jetzt nur seine psychische Situation, die ihn so schlimm fühlen lässt. Er ist trostlos, er isst nichts mehr und das sind jetzt körperliche Auswirkungen davon. Also wir sehen, das gehört dann beides zusammen. Genauso ist es, wenn ich geistlich krank bin. Ich habe geistliche Krankheit, typische geistliche Krankheit, also Sünde. Kann Sünde Auswirkungen auf die Psyche und den Körper haben? Geht das? Ja, wir finden in der Bibel mehrere Beispiele dafür. Denken wir nämlich zum Beispiel an diejenigen, die sündigen und körperlich krank werden, meinetwegen Miriam. Miriam empört sich gegen ihren Bruder Mose, seinen Bruder, ihren Bruder Mose, und dann bekommt sie den Aussatz, nicht? Zum Beispiel da. Wir finden auch verschiedene andere Stellen. Ich möchte jetzt, nachdem wir gesehen haben, also die beeinflussen sich gegenseitig, einige Zeit darauf verwenden, dass wir den Spuren nachgehen, was die Bibel als Ursache von Krankheit nennt. Und zwar meine ich Krankheit jetzt im umfassenden Sinne, das kann psychische Erkrankung sein, wie auch körperliche Erkrankungen. Wo liegen da die Hintergründe? Wer das ausführlicher nachlesen will, in meinem Buch steht das dann. Wir werden hier jetzt nur einige Beispiele dafür sammeln, um mal so einen Überblick zu bekommen. Und da seid ihr herausgefordert, nennt mir mal ein paar Ursachen für Krankheit in der Bibel. Machen wir keine langen Pausen, nennt das gerade und nach Möglichkeit ein Beispiel dazu, wenn euch das einfällt. Bitte? Ja, also hier sehen wir, ist es eine Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt. Die kann sich niederschlagen in dem körperlichen Befinden von uns Menschen. Und das ist bei Hiob der typische Fall. Wir könnten auch vielleicht das noch anders deuten können, sagen, bei Hiob ist eine Art Anfechtung. Der Teufel, also von Gott wird ja gesagt, er versucht nicht zum Bösen. Der Teufel versucht zum Bösen, der will von Gott wegziehen. Und Gott gibt ihm einen gewissen Spielraum, in dem er auch körperliche und psychische Erkrankungen benutzen kann, um uns von Gott wegzuziehen. Und das wird als eine Ursache, also das Agieren des Teufels gegen Gott, wird als eine der Ursachen genannt von Erkrankungen. Und das ist bei Hiob so. Ja, weiter. Genau, wenn wir es noch etwas weiter fassen, du sagst Rebellion, dann würden wir sagen Sünde. Strafe für Sünde, Krankheit kann definitiv Strafe für Sünde sein. Und da ist nicht nur die Wüstenwanderung zu nennen, denken wir zum Beispiel mal aus 1. Korinther 11, diejenigen, die krank sind und entschlafen sind, weil sie das Abendmahl nicht unterschieden haben. Oder denken wir an Ananias und Sapphira, die ja an irgendeiner Krankheit, Herzschlag, Hirnschlag oder so etwas ganz plötzlich sterben, weil sie hier den Heiligen Geist belügen, also Sünde. Und das finden wir nicht nur an einer Stelle, immer wieder finden wir in der Bibel, Sünde kann Ursache von psychischer und körperlicher Erkrankung sein. Was noch? Ja? Ganz genau. Das ist ja der Blindgeborene, da fragen sie, wer hat gesündigt? Also sie vermuten jetzt, sei Sünde dahinter, er oder seine Eltern. Keine, sondern der ist krank und wird jetzt geheilt zur Verherrlichung Gottes. Das ist wahrscheinlich eine der Krankheitsursachen, die uns am schwersten, wo es uns am schwersten fällt, die zu verstehen oder zu akzeptieren. Dann stellen wir uns einmal vor, hier ist jemand jahrelang krank, und das war der ja, jahrelang litt der darunter, und nur deshalb, weil Jesus jetzt kommt und sich deshalb verherrlicht als Gottes Sohn. Aber wir müssen akzeptieren, dass Gott so etwas kennt. Keine direkte Schuld, die dahinter steht. Keine besondere Absicht, außer die, jetzt zu diesem Zeitpunkt verherrlicht sich Gott und heilt. Also manchmal erleiden wir Krankheit, weil Gott zu seinem Zeitpunkt Heilung aussprechen will. Wir finden allerdings auch nicht nur das. Gott verherrlicht sich nicht nur dadurch, dass er von Krankheit heilt. Wir finden in der Bibel auch Beispiele dafür, dass sich Gott dadurch verherrlicht, dass er Kraft zum Ertragen des Leides gibt. Kennt ihr dafür Beispiele? Zum Beispiel Paulus. Genau. Und wir finden das an mehreren Stellen. Einmal da, wo ihn der Engel des Herrn schlägt, also sein Pfahl im Fleisch. Wir finden es auch wenig später im 2. Korintherbrief, das ist etwas früher, wo er dann darüber schreibt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen und so weiter. Und dann schreibt er von dem Leiden. Also wir leiden körperlich und werden angegriffen und so weiter. Also hier schreibt er von den Christen, die angegriffen werden und Gott sich dadurch verherrlicht, dass er diesen Menschen, die angefochten sind, die krank sind, Kraft gibt, das zu ertragen. Also auch das ist ein Weg, wie Gott sich verherrlichen kann. Also Krankheit zur Verherrlichung Gottes. Was noch?
Bei Ahab, also dem Weinberg von Nabot, hat er ein falsches Weltziel verfrustiert und dann ist er weg.
Ja, genau. Also wir könnten sagen, Sünde zum Teil. Wir könnten vielleicht auch sagen, falsche Lebensführung kommt auf Sünde dann heraus. Manchmal durch Eingreifen Gottes, manchmal ist es eine logische Folge von dem, was man tut. Das finden wir auch, wird dann ja erwähnt von den Schlemmern oder von denjenigen in Sprüchen, die dann zu viel Alkohol trinken und ihr Leben kaputt machen. Da merken wir also auch, dass eigene falsche Verhalten kann, ohne dass Gott eingreift, zur Krankheit und Leiden führen. Ja, was noch?
Oder damit das Volk schätzen lässt und die Festigkeit.
Ja. Ja, hier würde ich dann ähnlich nennen, auch wieder Sünde. Ich denke, das ist auch Sünde hier, gegen Gottes Ordnungen verstoßen. Ja. Auch das, also das heißt, das hat mit seiner Sünde gar nichts zu tun, sondern mit der Sünde eines anderen. Nicht? Die anderen Sündigen überfallen ihn, das wäre ja der barmherzige Samariter wiederum. Ich würde auch, wenn ich das noch ein bisschen ausweite, sagen, es gibt auch Krankheiten, von denen wir alle betroffen sind, die gar keine spezifische Ursache haben, sondern die begründet sind in der strukturellen Sünde. Also nicht der individuellen Sünde, die ich tue, sondern der Sünde, durch die ganze Welt gekennzeichnet ist. Denn beispielsweise der Tod ist so etwas. Egal, was wir tun, wir werden alle sterben. Auf der Erde. Das wird ja seit Adam gesagt hat, alle Kinder Adams werden sterben. Und zu denen gehören wir auch. Und egal, was wir tun, du kannst noch so viel Müsli essen und noch so viel Sport machen, du wirst einmal sterben. Es sei denn, die Entrückung kommt vorher. Das heißt nicht, dass Müsli essen und Sport machen schlecht ist, das ist ja gut. da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen, bei Heilmethoden, die zu bewerten, aber das wird uns kein ewiges Leben spenden. Sondern wir alle stehen unter diesem Fluch Adams, wir werden körperlich sterben. Und das hängt nicht damit zusammen, wie sündig ich lebe oder nicht, sondern das ist ein generelles Ergebnis. Und andere Sachen auch. Zum Beispiel angeborene Erkrankungen, für die nicht eure Eltern verantwortlich sind, sondern einfach, dass das Erbgut nach und nach verfällt. Zum Beispiel meine Kurzsichtigkeit. Hat weder mit der Sünde meiner Väter oder Mütter zu tun, noch mit meiner, sondern das liegt daran, weil irgendwann vor Generationen, da gab es eine Mutation und diese Mutation, die hat dann dazu geführt, dass mein Augapfel länger gewachsen ist, als er eigentlich wachsen sollte. Deshalb wird das Bild vor der Netzhaut projiziert und wird dann unscharf und so weiter. Ne? Aber das hat jetzt nichts mit spezifischer Sünde zu tun. Es gibt dann, ja, durch was? Ach ja, ja, natürlich, klar. Das würde ich jetzt dazu fassen, das ist dann die Sünde der anderen. Also das heißt, andere sündigen und ich leide unter den Auswirkungen. Und das gibt es einmal dadurch, dass andere mir direkt schaden wollen. Manchmal haben wir das, ich würde jetzt mal sagen, indirekt bei dem Achan. Da ist es sogar so, Gott straft die Sünde eines an der Gesamtheit. Finden wir auch manchmal, nicht? Also da ist ja der Achan, der ist jetzt ja nicht krank, aber der sündigt ja, indem er dann Gold raubt, also Schätze raubt, und dann leidet das Volk darunter, dass sie nämlich jetzt immer Niederlagen haben und Leute sterben. Also wir merken manchmal auch, leiden wir mit, weil wir Menschen in unserer Mitte dulden und haben, die mit Sünde zu tun haben. Oder wir finden ja auch dieses Gott sucht heim die Missetat der Väter bis ins dritte und vierte Glied. Scheinbar auch da, egal ob wir es für gerecht halten oder nicht, die Bibel sagt uns, es ist auch möglich, dass es Leiden gibt, was verursacht wird durch das falsche Leben unserer Vorfahren oder Angehörige. Jetzt können wir natürlich immer, müssen wir noch dazu kommen, wir können ja da auch aussteigen aus diesem Fluch, nämlich Jesus durchbricht ja all das. Das wäre jetzt eine Antwort darauf, aber erstmal kann es sein, dass bestimmte Krankheiten auch darauf zurückzuführen sind. Wir haben auch Krankheiten, die pädagogisch weiterbringen sollen. Sozusagen, Gott gibt uns eine Krankheit, um uns vor schlimmerem Schaden zu bewahren. Ich würde das Beispiel wiederum hier von Paulus nennen. Der sagt ja, dass er dreimal den Herrn gebeten hat, dass er seinen Pfahl im Fleisch wegnimmt. Dann hat er das nicht getan. Und dann war es so gewesen, dass er sagt, den habe ich, damit ich nicht überheblich werde, damit ich mich nicht überhebe. Und das ist ja ein geistlicher Schaden. Also wenn er jetzt überheblich wäre, würde seinem Dienst schaden. Hier gibt Gott ihm ein Leiden in irgendeiner Form. Ich sage es mal weit, manche Ausleger sagen, es sei ein psychisches, manche sagen, es sei ein körperliches, es wird darüber spekuliert. Jedenfalls ein Leiden. Und dieses Leiden führt ihn dazu, dass er nicht überheblich wird. Pädagogischer Einsatz. Also das gibt es auch. Es gibt in der Bibel auch noch einige andere Ursachen. Wir finden dann beispielsweise Besessenheit. Auch das gibt es. Es gibt auch die Prüfung von der Seite Gottes. Also nicht, dass der Teufel versucht, von Gott wegzuziehen, sondern dass unsere Treue geprüft wird von Gott. Ich habe ja eben auf Besessenheit hingewiesen. Das gibt es natürlich auch. Nun, wenn wir diese verschiedenen Krankheitsursachen erkennen, dann nenne ich das in erster Linie, weil wir selbst müssen jetzt für uns, wenn wir mit Krankheit zu tun haben, zumindest einmal die Frage an uns herankommen lassen, will uns Gott eine bestimmte dieser Krankheitsursachen benennen? Denn wenn ihr zu einem Arzt geht, bei dem gibt es nicht viele Krankheitsursachen. Bei dem normalen Arzt, zu dem ihr geht, da gibt es eine, maximal zwei Krankheitsursachen. Eine Krankheitsursache ist, das sind körperliche Probleme. Und dann verschreibt ihr dir irgendein Präparat, was deine körperlichen Probleme wieder in Ordnung bringen soll. Oder manche nennen dann durchaus eben noch psychische Probleme. Das ist entweder das Umfeld oder sonst irgendetwas, was da negativ auf dich einwirkt. All die anderen Ursachen, die die Bibel nennt, definitiv nennt, die fallen unter den Tisch. Jetzt ist aber so, wenn wir erahnen, wo eine Ursache sein könnte, oder zumindest die Frage danach stellen, dann merken wir, das wird viel, viel differenzierter. Denn nehmen wir einmal an, einen einfachen Fall. Du bist krank aufgrund von Sünde. Typisches Beispiel wäre ja, nehmen wir dich vom Abendmahl aus 1. Korinther 11. Und jetzt gehst du zum Arzt und sagst, also ich fühle mich so schlecht, ich habe andauernd Kopfschmerzen vielleicht. Und dann verschreibt der Arzt dir irgendein Schmerzmittel. Wird es dir danach wieder besser gehen? Bitte? Eigentlich nicht, nicht? Ja, warum? Gott will uns doch auf Sünde aufmerksam machen. Und jetzt können wir Sünde doch nicht mit einem Medikament beheben. Das muss uns ja klar sein. Kein Medikament lässt sich mit Aspirin beheben. Keine Sünde lässt sich mit Aspirin beheben oder so. Ne? Sondern Sünde muss bekannt werden, dann ist sie weg. Und manchmal kann es so sein, dass dann durch diese Medikamente Symptome unterdrückt werden und dann kommt das Rufen Gottes an irgendeinem anderen Ende wieder raus. Meinetwegen habe ich jetzt nicht mehr Kopfschmerzen, sondern Zahnschmerzen. Und dann gehe ich zum Zahnarzt und der bohrt und plötzlich tun mir die Hände weh. Oder ich bekomme einen Ausschlag oder so. Also dann kann es sein, dass eben die Ursache wo ganz anders liegt als das körperliche Symptom. Und darauf müssen wir zumindest bereit sein. Wir müssen das wissen, wir müssen darauf achten. Wir dürfen als Christen nicht bloße Materialisten sein, sondern müssen da tiefer sehen. Also das ist eine wichtige Konsequenz, die wir daraus ziehen, dass wir wissen, Krankheitsursachen sind sehr unterschiedlich. Nun, in der Bibel wird nicht nur über Krankheit und Gesundheit gesprochen, sondern auch sehr viel über Heilung. Und Heilung finden wir in der Bibel auf mehreren Ebenen. Wir finden Heilung einerseits durch den Einsatz von Menschen, barmherzigen Samariter und andere. Das heißt, die benutzen innerweltliche Möglichkeiten, um Menschen zu helfen. Wir finden dann auch übernatürliche Heilung in der Bibel. Und die geht in erster Linie von Gott aus. Menschen wenden sich direkt um Heilung an Gott oder Gott benutzt Menschen dafür. Propheten im Alten Testament, im Neuen Testament, so eine Apostel oder andere seiner Nachfolger, um Menschen zu heilen. Da finden wir das an ganz verschiedenen Stellen. Ich erwähne das in meinem Buch auch. Manchmal ist es so, dass Gott dort auch noch materielle Dinge benutzt, die aber nicht Dinge heilen, sondern Gott heilt dahinter. Denken wir an die Kleider der Apostel, die dort heilen, oder die Gräber, auf die dann die Kranken drauffallen. Denken wir auf den Dreck, den Jesus von der Erde nimmt und den Blinden auf die Augen schmiert, wo wir lange suchen könnten, ob da irgendwelche heilkräftigen Substanzen drin sind. Nein, es geht nicht um den Dreck, sondern es geht darum, dass er im Vertrauen auf Gott handelt. Oder den Nahemann, der sich im Wasser untertauchen soll. Jetzt können da 10 Aussätzige kommen, die können sich untertauchen, die werden trotzdem nicht heil, sondern nur der, weil der hier auf den Befehl Gottes hin handelt. Also Gott kann sich auch solcher innerweltlichen Dinge kann die benutzen. Nun ist es allerdings so, dass wir auch vor Augen haben müssen, dass Gott nicht in jedem Fall heilt. Und dass auch Heilung nicht immer auf Sünde zurückzuführen ist. Insbesondere wird da Jesaja 56, 56 ist das doch hier, nicht? 53, 56, na. Also Jesaja, einen Moment, 53, Vers 4. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also hier wird Heilung erwähnt. Heilung kann natürlich jetzt mehreres bedeuten, kann einfach Wohlbefinden bedeuten, kann Befreiung von körperlichen Leiden bedeuten, kann glückliches Leben in Einzelfällen bedeuten. Aber definitiv wird ja wohl auch Krankheit, also er trug unsere Krankheit, erwähnt. Und hier wird insbesondere von einigen charismatischen Gruppen auf diesen Vers immer wieder abgehoben und gesagt, genauso wie Jesus unsere Sünden weggenommen hat, genauso hat er unsere Krankheiten weggenommen. Und das, was wir hier, glaube ich, schon daraus ziehen können, ist, dass durch den Tod Jesu unsere Krankheit besiegt ist. Allerdings die Frage, die ich hier schon stellen würde, ist, finden wir in der Bibel deutliche Hinweise, wann der Zeitpunkt ist, wann dieser Sieg auch realisiert wird? Wenn Jesus wiederkommt. Wir lesen das nämlich in Offenbarung 21. Offenbarung 21 ist dann nämlich das himmlische Jerusalem beschrieben, also die neue Erde und der neue Himmel. Ich lese das auch gerade. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, ab Vers 1, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für den Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da ist die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, und er wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, und das Erste ist vergangen. Scheinbar setzt dieser Vers ja voraus, dass bei all den Gläubigen, auch bei den Gläubigen, denn nur die sind ja im himmlischen Jerusalem, dass es bei denen vorher noch Schmerz und Krankheit und Leiden gibt. Wir lesen bei den Gläubigen, die in der Verfolgungszeit, der Endzeit leiden werden. Wir lesen, dass beschrieben wird in der Endzeit Matthäus 24, dass die Christen leiden werden, da wo sie verfolgt werden, körperlich, psychisch und so weiter. Wir finden Beispiele von den vorbildlichen Jüngern, selbst von dem Paulus sagt, das ist der Einzige, der nach meinem Willen handelt. Im Philipperbrief sagt er das ja von Timotheus. Selbst der ist krank, ohne dass er unmittelbar geheilt wird. Jesus selbst verspricht auch keinem, dass es ein Leben hier auf der Erde gäbe, vollkommen ohne Leid, ohne Krankheit oder gar ohne materielle Probleme. Sondern Jesus sagt eher, des Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann, was materielle Dinge angeht. Und dann sagt er, wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Und so weiter. Oder wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist nicht wert, dass er mein Jünger ist und solche Sachen. Nicht? Also da sind einige Dinge, wo wir durchaus den Hinweis haben, Leid gab es zur Zeit des Neuen Testaments, ist verheißen, Jesus wird es beseitigen, aber es wird in der Ewigkeit erst beseitigt werden. Punktuell schon hier. Weil punktuell wird dieser Sieg Jesu ja hier schon durchgesetzt, indem Gott übernatürlich eingreift und Menschen heilt. Jesus hat das getan, immer wieder durch sein Wort. Und auch heute tut das Gott durch Gebet und durch das übernatürliche Eingreifen. Nur eben, er tut es nicht bei jedem Christen und er tut es nicht immer. Und hier ist eine gewisse Souveränität, ein Spielraum, den Gott offen lässt, weil es ist ja auch klar, stellt euch einmal vor, da macht jemand Sünde, das sind ja zum Beispiel da diese vom Abendmahl, da kann jetzt niemand herkommen und sagen, ich spreche dich heilig, ich spreche dich gesund, da soll ja die Sünde behoben werden. Oder der Paulus, der macht jetzt nicht einfach auf Wunderheiler und sagt, jetzt geht mein Pfahl im Fleisch weg, nein, der ist ja gut, dass ich den habe, weil ich sonst überheblich werde. Also hier ist die Souveränität Gottes, die geachtet werden muss und nicht die Macht, die der Mensch dabei hat. Letzter Punkt, was machen wir nun, wenn wir mit Krankheit zu tun haben? Ich möchte da eine Stufenfolge nennen. Ich würde sagen, zuerst einmal müssen wir lernen, Gott zu vertrauen. Und das heißt, dass wir uns zuerst einmal an Gott um Heilung wenden. Wir sind in einer materialistischen Welt gewohnt, zuerst an die Medikamente zu denken oder den Arzt. Wenn wir allerdings wirklich glauben, was in der Bibel steht, dann müssten wir wissen, dass Gott unseren Körper viel, viel besser kennt als jeder Arzt. Und dass wir deshalb uns zuerst an Gott wenden sollten. Und wir werden dann auch viel mehr Gebetserhörungen haben, dass Gott nämlich direkt eingreift und uns heilt. Als wenn wir hinterher meinen, der Arzt täte das. Also hier sollten wir, glaube ich, einem falsch verstandenen Materialismus Einhalt gebieten. Nun, dann würde ich sagen, wenn wir hier an einer Stelle sind, wo uns Gott dann zeigt, dass wir in Sünde leben, dann sollten wir die Sünde bekennen. Und zwar egal, ob diese Sünde die Ursache meiner Erkrankung ist oder nicht, das kann ich ja nicht unmittelbar feststellen. Aber wenn wir mit Krankheit zu tun haben, sollten wir auch nach Sünde fragen und sagen, ist da Sünde und räumen sie aus. Denn die schadet ja in jedem Fall deiner Beziehung zu Gott und auch deinem körperlichen Leben. Wenn du dann immer noch nicht gesund bist, dann würde ich sagen, als nächstes besuch die Ärzte, nutz die Medizin. Denn Gott kann ja ohne Ärzte wirken, Gott kann auch das Wissen der Ärzte benutzen, um dich gesund zu machen. Und da in der Bibel häufig Medizin positiv erwähnt wird, ist es nicht verboten, sondern wir sollten es nutzen, aber erst als zweiter bzw. dritter Schritt. Als vierten Schritt würde ich durchaus auch dazu aufrufen, bestimmte der alternativen Heilmethoden zu nutzen. Nicht nur die klassische Medizin, materialistische Medizin kann uns eine Hilfe sein, sondern es gibt auch Angebote der alternativen Heilmethode. Ich sage hier bewusst nicht jede, also ihr müsst schon darauf achten, aber einige Angebote alternativer Heilmethoden können uns helfen. Also mal ganz einfach gesagt, wenn euer Kind Fieber hat, zuerst betet, dann geht ihr meinetwegen zum Arzt, der verschreibt dann Zäpfchen oder so etwas, das hilft ja in den meisten Fällen auch. Aber manches Mal hilft es auch einfach, sogenannte Pressnetzwickel, also Wadenwickel zu machen. Das geht auch, obwohl wenig Ärzte das empfehlen. Das wäre eine alternative Heilmethode. Oder wenn du ständig dich abgeschlagen fühlst, nachdem du aus dem Büro kommst, dann kann es sein, dass du jetzt irgendwelche Medikamente, Aufputschmittel dafür nimmst. Manchmal hilft es aber auch, am Abend einfach noch einen Spaziergang durch den Wald zu machen, kräftig durchzuatmen, etwas körperliche Bewegung zu haben und plötzlich fühlst du dich viel besser. Also das geht auch. Das ist auch eine alternative Heilmethode, eben statt eines Medikaments oder sonst einer Behandlung. Dann, wenn das nun nicht hilft dabei, dann würde ich auch sagen, ist die Stunde da, wo die Ältesten gerufen werden sollen. Jakobus 5, Vers 14 und 15 steht dann, wenn einer krank ist, dann rufe er die Ältesten und die kommen zu ihm, sollen über ihm beten und ihn salben. Da steht dann auch direkt danach noch, und einer bekenne dem anderen seine Schuld, also Sündenbekenntnis gehört auch mit dazu. Und dann steht, es soll besser werden, hier steht nicht, jeder wird geheilt. Aber immerhin ist das ein Weg, den die Bibel uns auch nennt. Da aber hier spezifisch an die Ältesten sich gerichtet wird, scheint es mir so, dass es nicht der erste Weg ist, den wir wählen, sondern der erste ist, ich wende mich direkt an Gott. Und erst später kommt dieses hier. Dann, wenn das auch nicht hilft, dann sollte ich erwägen, dass Gott mir vielleicht die Kraft geben will, Krankheit zu ertragen. So wie wir das an verschiedenen Stellen finden, zum Beispiel bei Hiob, der dann Krankheit erträgt. Oder Psalm 91, Vers 3 bis 7, wo dann der Psalmschreiber Bewahrung Gottes in der Krankheit und Stärkung in der Krankheit erfährt. Denn auch da kann Gott sich groß machen. Und Gott ist ja nicht nur der Dienstleister, der meine Sünden, meine Wünsche erfüllt, sondern möglicherweise muss ich auf ihn hören, was er durch meine Krankheit bewirken will. Das, was ich auch noch tun muss, gerade wenn ich in Krankheit längerfristig bin, ist, meine Hoffnung zu erhalten, dass Gott am Ende jede Krankheit besiegen wird und Herr über alles sein wird, dass nicht mein Bild von Gott immer kleiner wird, weil er meine Krankheit jetzt nicht beseitigt hat. Und das heißt auch daran denken, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch diesen Gedanken nicht zu vergessen dabei. Und dann danach zu fragen, was kann denn Gott durch meine Krankheit möglicherweise Gutes bewirken bei mir und anderen? Also jetzt Krankheit nicht nur als das Negative zu sehen, sondern möglicherweise auch durch das, wo Gott mich und andere weiterführen will. Und dann, als letztes möchte ich hier noch nennen, im Umgang mit Leiden, wir sollten dann auch anderen, die in Leiden sind, helfen, Mitgefühl zeigen, praktisch ihnen helfen, wie der barmherzige Samariter, beten für sie, wie in Jakobus 5, Vers 14 steht oder Apostelgeschichte 28, Vers 8, sie besuchen, wie Matthäus 25, Vers 34 steht, wo Jesus sagt, eben wenn ihr ein, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, da steht ja auch drin, Kranke besuchen, nicht? Solche Sachen. Also auch diese Dinge gehören mit dazu im Umgang mit Krankheit. Mitgefühl zeigen, Anteilnahme, praktisch zu helfen für diejenigen, die nicht unter Krankheit betroffen sind. Hier möchte ich abschließen für heute. Und es sind ja sicherlich noch einige Fragen, die wir entweder in den nächsten Abenden weiter besprechen werden oder wenn die euch gerade auf der Seele brennen, dann bleibt einfach noch hier und wir können dann im kleinen Kreis weiter darüber sprechen. Ich werde den Abend jetzt offiziell mit Gebet beenden. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns als Menschen geschaffen hast. Und wir danken dir auch, dass wir in der Bibel einige Informationen darüber finden, wie das mit Krankheit, was es mit Krankheit auf sich hat. Wir danken dir dafür, dass du dich auch für unsere körperlichen und seelischen Zustände interessierst, dass dir das nicht gleichgültig ist. Und wir danken dir für die vielen Stellen, die wir in der Bibel lesen, wo es um Krankheit und Gesundheit geht. Ich möchte dich bitten, dass du uns davon ein klares Bild gibst, ein klares Menschen- und Weltbild, wie du die Sache siehst, wie du uns als Menschen siehst. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen dafür öffnest, wo wir mit Krankheit zu tun haben in unserem Leben oder im Leben anderer, woher diese Krankheit kommt. Dass du uns das offenbarst, dass du uns das zeigst, dass du uns hilfst, dann damit umzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du unser Vertrauen in dich stärkst, dass wir immer mehr erleben, wie du auf Gebeten unser Leben eingreifst und heilst, Krankheit beseitigst und dich da als der Sieger über Krankheit erweist. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns hilfst, wo wir mit Leiden zu tun haben, was du noch nicht wegnehmen willst, dass du uns hilfst, es zu ertragen, da wo wir es selbst nicht tun können. Ich möchte dich bitten, dass da, wo Sünde in unserem Leben sein sollte, dass du uns deutlich das zeigst und dass wir sie bekennen können und dadurch Befreiung erleben können. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch da, wo es schwer ist, anderen Menschen beizustehen, wo sie mit Krankheit und Leiden zu tun haben. Ich möchte dich bitten, dass du auch uns für unsere Gemeinden eine klare Perspektive gibst, wie wir mit Krankheit umgehen können und dass wir das nicht nur auf Ärzte schieben müssen. Ich danke dir, dass über all diesen Problemen wir wissen, dass wir einmal, wenn wir bei dir sind, nichts mehr mit Krankheit und Tod, mit nichts mehr mit Geschrei und Leid zu tun haben werden. Vielen Dank dafür. Amen.